der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und mit diesem Podcast möchten wir den Handelspartnern von Sport 2000 und allen Interessierten Fachwissen, Trends und Tipps für den Verkauf an die Hand geben. Außerdem möchten wir euch über aktuelle Trends und Entwicklungen innerhalb der Sport- und Outdoor-Branche informieren und natürlich gleichzeitig auch inspirieren. So, dann schauen wir mal auf die aktuellen Themen. Zuletzt haben wir uns zum Thema Materialkunde die neuesten Membranen angesehen. Und zudem habe ich mit Mammut CEO Dr. Heiko Schäfer über aktuell brennende Topics wie Produktpass und Dekarbonisierung gesprochen. Hört also auch gerne mal in diese Folgen rein. Ja, und heute wird's stylisch, möchte ich mal so sagen. Sneaker sind das Thema. Seit 2019 produziert Genesis Footwear nachhaltige Sneaker und geht dabei eigene Wege in puncto Materialien und Handelsstrategie. Wie das genau aussieht, bespreche ich mit Franz Bauer, der mit seiner Handelsagentur die Marke vertritt. Hallo Franz.
Hallo Ralf.
Schön, dass du da bist und dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, sehr gerne.
Ja, das ist eine spannende Marke. Ich verfolge die von Anfang an tatsächlich und habe sie auch immer wieder mal in Sneaker-Stores ausfindig machen können. Genesis, spricht man das so aus oder sagt ihr Genesis?
Ja, tatsächlich überlassen wir das einfach den Leuten. Also der Urgedanke war schon Genesis, aber ich hatte auch schon mal auf Instagram so ein Mädel gesehen, die hat dann gesagt, ich habe hier neue tolle Sneaker von Genesis. Oh. Das fand ich auch sehr sympathisch.
Ja. Also ist ein bisschen frei, aber ihr habt Footwear noch drangehangen, also nicht zu verwechseln zum Beispiel mit einer Luxusautomarke. Ne? Wir sind hier bei Schuhen unterwegs. Der Name Genesis, Schöpfung, Entstehung, Geburt, das ist mal ganz grob runtergebrochen. Ja, könnte man das ein bisschen ableiten auf das, was ihr vorhabt mit der Marke, also den Markt umkrempeln in puncto Sneaker und Nachhaltigkeit?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie so die Hardcore-Christen wären oder sowas, aber ja, das Buch Genesis, erste Buch der Bibel, die Schöpfungsgeschichte, ne? Also quasi das Buch nochmal neu schreiben, ganz von vorne anfangen, weil wir uns halt eben überlegt haben, bei der Gründung der Marke, nicht halt bei zum Beispiel bestehenden Marken oder sowas da nochmal etwas zu ändern, sondern wirklich mal in allen Aspekten reinzudenken, ganz von vorne und das von da, von null, from the scratch, wie man so auf Neudeutsch sagt, halt neu zu beginnen.
Genau, und da noch nicht alle Menschen auch im Handel eure Marke kennen, ja, weil ihr da sehr, sehr gute Arbeit geleistet habt, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Also der Bekanntheitsgrad ist auf jeden Fall massiv gestiegen. Magst du ein bisschen Hintergrund geben zur Entstehung der Marke und vielleicht den Markenkern von Genesis zum Einstieg mal beschreiben?
Ja, also das Ganze entstanden ist halt, ich arbeite mit dem Jens Hüsken, dem letztendlich Gründer, Besitzer der Marke, zusammen seit 2001 etwa und auch seit 2003 schon machen wir insgesamt Schuhprojekte. Mhm. Und da deswegen auch die Herleitung, statt halt eben etwas Bestehendes da jetzt irgendwie auf grün zu drehen oder sonst was, halt haben wir uns gesagt, nein, wir machen was ganz Neues, weil in uns beiden halt eben der Wunsch entsprungen ist, halt eben eine solche Schuhmarke da zu gründen, aus ne, gewissenstechnischen Gründen letztendlich, ne, oder wie man das nennen mag. Also haben wir uns dann halt eben zusammengesetzt und dann überlegt, was denn halt da alles reingehört, ne, welche Säulen dazugehören, damit man dann eine Marke denn wirklich auch nachhaltig nennen dürfen solle, so gesehen, und haben da dann eben die verschiedenen Säulen aufgemacht und dann versucht, in allen Aspekten zu überlegen, wie wir das da am besten hinkriegen. Insofern, tja, wenn man sagt, so, was ist der Markenkern, das ist nicht so ganz leicht zu fassen, weil es nicht so kein griffiges Just Do It ist oder sowas. Wobei ja doch irgendwo schon, im Endeffekt, ja, wir haben es einfach mal gemacht. aber ich würde sagen, was uns auszeichnet, ist vor allen Dingen halt das Interesse an neuen Materialien und Produktionsweisen und da ständig da weiter zu entwickeln, zu gucken, international zu Kontakt mit Leuten, die halt eben so etwas anbieten, entwickeln und Ideen für haben. Und der andere Anteil ist halt, dann nicht in der Produktpalette selber stehen zu bleiben, sondern eben auch diesen Touch Fashionability da drin zu haben, damit eben die Schuhe eben auch sehr attraktiv für die Kunden sind letztendlich.
Mhm. Genau, das ist euch auf jeden Fall gelungen. Also es sind zeitgemäße Sneaker, wenn man sich das im Online-Shop zum Beispiel auch mal anschaut, um einen Überblick zu bekommen. Du hast es gerade angesprochen, also ein Teil davon ist natürlich dann auch neue Materialien zu finden. Jetzt, wenn man bei euch sich mal so ein bisschen umschaut bei einzelnen Schuhen, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Materialien, steht dann Bio-Wave Corn Waste, ja, oder recycelter Kautschuk. Wie geht ihr denn beim Sourcing vor? Also wie findet ihr diese Materialien? Mit wem arbeitet ihr an dieser Stelle zusammen und wie läuft das dann, dann tatsächlich in die Produktion rein?
Ja, also das ist tatsächlich hauptsächlich eher Jens' Aufgabe. Mhm. Da bin ich nicht so sehr drin. Ich kriege das aber natürlich mit. Und da gibt es zwei Wege. Das eine ist halt natürlich, was man halt mitbekommt. Und man kommt so von Hölzchen auf Stöckchen. Ne? Weil wenn man mit dem einen Produzenten spricht und so, erzählt er auch von irgendwas anderem und dergleichen. Das andere ist natürlich auch wirklich Internetrecherche, weil halt letztendlich Leute, die sagen, ich habe da eine tolle Idee für irgendetwas, die müssen ja auch erstmal irgendwie anfangen, das zu bewerben als solches. Und so kommt man dann auch auf Materialien, die halt eben doch deutlich ungewöhnlicher auch sind, als halt eben die gerade von dir genannten.
Mhm. Mhm. Kannst du gerne nochmal Materialien auch nennen, mit denen ihr arbeitet?
Ja, also ich weiß nicht, wie weit ich jetzt oder wie lange ich ausführen soll, weil es gibt auch gewisse Tries and Errors. Also man hat Dinge halt mal probiert und dann festgestellt, dass diese dann doch nicht so tauglich sind als solches oder welche, die man dann nicht weiter verfolgt hat aus anderen Gründen. Aber zum Beispiel, um mal so Sachen zu nennen, die halt Leuten eher ungewöhnlich waren oder bislang unbekannt waren, wie zum Beispiel halt die Blätter der Elefantenohrpflanze zu benutzen. Eigentlich fantastisches Material, super reißfest und dergleichen, aber leider nicht abriebfest. So viel zu Try and Error. Aber auch, dass wir halt Garments aus Austernschalen hergestellt haben. Oder eine meiner Lieblingsstories ist halt, als wir jemanden getroffen haben, der kam auf die Idee, diese Folie, den Windschutzscheiben bei Autos, ist ja so eine Folie, damit die nicht so zersplittert dann. Letztendlich ist das Polybutyrol und hat dann einen Weg gefunden, das halt da so rauszuholen letztendlich mit einem Prozess. Und zu sagen, okay, prima, das ist eine gute Idee, weil davon liegt ja letztendlich auch dann auf die Menge gerechnet tonnenweise auf Schrottplätzen ungenutzt rum. Und das könnte man als solches dann verwenden. Natürlich nur stellenweise einen ganzen Schuh oder so daraus machen, das wäre dann ein Aquarium, das möchte keiner. Aber für einzelne Parts lässt sich das durchaus machen.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Ich habe auch gehört tatsächlich, also wenn ich das so sagen darf, weil deswegen finde ich es so geil, dass dieser Hersteller, also der die Idee hatte letztendlich dadurch, dass das jetzt eben dann auch erwiesenermaßen so gut funktioniert, jetzt wohl das Ganze hochskaliert hat. Also wenn ich da richtig informiert bin, bitte mit Vorbehalt, aber macht er jetzt unter anderem größeren Zulieferer für Kia oder Hyundai oder sowas wie die Schaltknäufe bei der Gangschaltung, die dann jetzt daraus hergestellt werden. Also man muss manchmal erstmal etwas anstoßen und dann kommen die Dinge ins Rollen, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall.
Ja, das ist tatsächlich so. Und das stelle ich auch immer wieder fest und gebe es gerne weiter an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sich dann mit den entsprechenden Leuten unterhält aus der Produktentwicklung oder mit Leuten wie dir, dann erfährt man immer wieder Neues und kommt vielleicht auch wieder auf den Gedanken. Und das ist ja auch das, was ich eingangs meinte mit inspirierend. Vielleicht hört jemand zu, der denkt, ah, okay, ich muss mich mal mit dem Franz auseinandersetzen und schreibe ihn mal an. Weil im Ende ist es immer ein großes gemeinsames Ganzes, um weiterzukommen. An dieser Stelle, das ist auch so eine Lösung, die möglich ist und die gefordert ist auch von vielen Herstellern. Ne? Absolut. Zur Nachhaltigkeit dazu zählen auch Produktionsstandorte und die Auswahl derer. Ihr produziert in Spanien und in Asien. Wie seid ihr an eure Produktionsstandorte gekommen und wo siehst du Vor- und Nachteile?
Ja, also wie gesagt, es sind da ja die zwei Zweige. Wenn wir Zeit und Lust haben, erkläre ich beide halt jetzt
gerne.
Also angefangen hat es hauptsächlich eben mit der China-Produktion. Jetzt muss man überlegen, halt der erste Schritt, weil das gehört auch zur Nachhaltigkeit dazu, wo sind denn halt die Materialien überhaupt, die ich verwenden möchte vor Ort? Also wenn man Dinge halt erst dreimal um den Globus schickt, halt, dann ist da schon so viel Rucksack drauf, dann wird schon sehr, sehr schwierig mit der Nachhaltigkeit. Und dann kommt man sehr schnell darauf, dass halt eben, oh, China bietet sich da sehr an. Denn halt nur allein Sachen wie der Kautschuk natürlich vor Ort und aber auch eben viele andere Sachen. Unsere ersten Linings waren aus einem Gemisch aus Bananenfasern und Biobaumwolle. Jetzt nehmen wir eher Bambus, aber auch der wächst ja jetzt nun mal eher nicht in Europa. Insofern ist man da halt vor Ort. Und auch das ein Teil dieser nachhaltigen Strategie. Wir versuchen möglichst alle Materialien, die wir verwenden, quasi auf einer Wegstrecke einzusammeln und dann halt zu dieser Fabrik zu bringen. Und last but not least auch dort etwas, das bleibt lustigerweise den Leuten in der Regel am meisten im Gedächtnis, nämlich nicht die ganzen Materialien, wenn man die so runterrattert und erzählt, sondern dass wir uns auch da überlegt haben, statt die jetzt mit so einem, ich sag's jetzt einfach mal, Drecks-Containerschiff halt dann nach Europa zu verschiffen, sondern von dort aus eben mit dem Zug hierhin zu schaffen. Und auch da, dieser Produktionsstandort liegt halt quasi da an einem Knotenpunkt der alten Seidenstraße.
Mhm. Hast du den Eindruck, dass ihr da ein bisschen alleine unterwegs seid, mehr oder weniger? Oder kriegt man da Verbündete, um quasi auch die Zugverbindungen kostenneutraler zu gestalten?
Ui, nee, also tatsächlich ist die Zuglogistik wirklich ein einziger Kopfschmerz. Also man muss ja natürlich durch verschiedene Länder mit verschiedenen Regularien, gegebenenfalls sogar nochmal eine Spurbreitenänderung oder. Und auch erlebte man Dinge, wenn jetzt zum Beispiel, als es da von der Zeit da mal diese Ever Given, glaube ich, hieß sie, also das Schiff, das dann den Suezkanal verstopfte, dann sagen alle, oh, dann machen wir es jetzt doch auf einmal mit dem Zug. Und naja, dann sind da ja auch Leute dazwischen mit einer vielleicht tieferen Tasche, die sagen, koppel mal den Waggon ab und mach mal meinen prioritär hier behandelt und sowas. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Insofern gibt es da, glaube ich, nicht so viele, die da tatsächlich mit dabei sind. Plus, jetzt müsste man erstmal welche suchen, die denn überhaupt dann auch da vor Ort wären. Also sonst hätte man ja wieder die Verkettung halt, ne? Ich muss wen anders oder von woanders was holen und wir machen da zusammen einen Waggon. Ich glaube, so funktioniert das an der Stelle einfach nicht.
Jetzt hast du eben Materialien beschrieben, hast ein bisschen Logistik beschrieben und die Auswahl der Produktionsorte. Da spielt natürlich auch der Faktor Sozial ist eine Rolle. Man kann das auf eurer Seite nachlesen, dass ihr auf die sozialen Punkte wie Arbeitsbedingungen und Arbeitsstunden pro Tag etc. großen Wert legt. Das ist natürlich an dieser Stelle auch zu erwähnen. Ich würde gerne nochmal auf die Materialien kommen. Ihr testet die, ihr testet ungewöhnliche Materialien, die du auch gerade schon beschrieben hast. Manche Sachen funktionieren, andere funktionieren nicht. Das ist an dieser Stelle, glaube ich, bei allen Herstellern und Marken noch gleich. Trotzdem ist das Material ja unterschiedlich und man hört immer wieder, wenn man mit größeren Herstellern spricht, vor allem, okay, das muss skalierbar sein, das neue Material, neben dem, dass es funktionieren und performen muss. Aber muss es halt skalierbar sein? Jetzt seid ihr eine kleinere Marke. Warum ist es denn bei euch skalierbar und bei anderen nicht? Also warum verwendet ihr diese neuen Materialien und findet trotzdem einen vernünftigen Preis?
Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht genau, was die meinen mit skalierbar. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, sie haben nicht den ausreichenden Supply. Dann ist es natürlich ein Unterschied, ob ich ein paar Tausende Schuhe mache oder ein paar Millionen Schuhe. Und wenn man eine Auswahl betreibt der Zulieferer, die eben unseren Standards entsprechen, dann ist das Angebot natürlich halt nicht ausreichend für diese großen Global Player. Also wenn du oder die das meinen, dann ist da quasi im Endeffekt das Nadelöhr, durch das es durch muss.
Okay, aber also wie könnt ihr denn euren Preis gestalten? Weil die Schuhe sind ja, würde ich jetzt mal sagen, in der Produktion teurer vielleicht aufgrund der Materialien, die ihr verwendet. Du kannst mich auch gerne aufklären, wenn es anders ist, wenn ihr da einen anderen Weg gefunden habt. Und der Preis ist ja trotzdem adäquat, also vergleichbar mit anderen Sneaker-Modellen jetzt.
Ja, es kommt da natürlich schwer darauf an, bei Materialien. Also Dinge wie ein recyceltes PET, das ist natürlich recht günstig. Also da hat man den Preisvorteil gegenüber meinetwegen Leder oder sowas. Bei den veganen Ledern sieht das anders aus, dass man quasi auf Augenhöhe. Die Preisgestaltung geschieht halt auch aufgrund dessen, dass wir eigentlich gar nicht große Marketingwege verfolgen und sowas. Und dadurch haben wir natürlich einen gewissen Spielraum. Wir sind auch vielleicht nicht ganz so gierig wie manche Firmen dahingehend, was sie sich selber halt noch einstecken an verkauftem Schuh letztendlich. Das spielt ja auch noch mit rein. Und man muss auch sagen, die Steigerung von oder die höheren Arbeitskosten, wir haben, also die höheren, besseren Löhne, die wir halt den Leuten in der Produktionskette zahlen, schlagen gar nicht so stark durch auf den Endpreis, wie man manchmal meint. Da gibt's, da bin ich jetzt ein bisschen dünnes Eis, aber ich meine, es gab mal so Zahlen, wo was wir ausgerechnet hatte, für sowas hier beim T-Shirt, wenn du allen Leuten wirklich da einen $2 mehr zahlst, kostet das T-Shirt am Ende vielleicht 2 Cent mehr. Also, ne, das schlägt da gar nicht so richtig rein. Es ist schon möglich, nicht teurer zu verkaufen, nur weil die Leute alle anständig und gerecht bezahlt werden.
Wie vergleicht ihr euch denn mit anderen Marken, die auf dem Markt sind? Und wie betreibt ihr Markenpositionierung? Also mit anderen Marken meine ich jetzt wirklich im nachhaltigen Kontext wie Veja zum Beispiel, die ja so quasi mit als größter wahrgenommen werden, sage ich jetzt aus meiner Warte, in Bezug auf nachhaltige Sneaker. Wie positioniert ihr euch neben Veja? Wo sind die Unterschiede? Und wie positioniert ihr euch überhaupt im Handel?
Ja, also wir vergleichen uns, glaube ich, gar nicht mit anderen Marken. Wir sind unvergleichlich gut.
Sehr gut.
Nein, aber ich denke, ein großer Unterschied neben halt quasi allen anderen Anbietern in diesem Markt bislang, ist eben der Unterschied, dass wir doch sehr modisch auch sind in der Palette. Also die Modellauswahl, die sich halt ausweitet und gleichzeitig auch immer wieder welche rausgenommen werden, die ist schon etwas zeitgeistiger. Es ist nicht so, dass man sagt, ich habe das eine Ding und das wird jetzt durchgeritten über Jahre in verschiedenen Farben oder sowas, sondern da sind wir schon in der Modellentwicklung immer noch mal etwas weiter und auch zeitgeistiger. Und das macht, glaube ich, schon einiges aus im Verhältnis zu den meisten anderen, die man sieht.
Und wie findet man jetzt die sogenannten grünen Boutiquen als Vertriebler?
Ja, also auch da klassische, ui, hat sie hier gerade gepinkt. klassische Handelsvertreterarbeit. Das ist halt die persönliche Akquise halt vor Ort, als natürlich auch Internetrecherche, und dann findet sich das, ne? Und dann Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch eben Messen, so da zum Beispiel hervorzuheben, sage ich jetzt einfach mal die Innertex in Deutschland. Ich glaube, das ist sogar Europas größte Nachhaltigkeitsmesse. Gibt's auf jeden Fall ewig lange, aber auch eine echt sehr gute Messe, wo wirklich alles, was sich damit so auseinandersetzt, doch so zusammenkommt. Und dann finden sich schon die jeweiligen.
Ich hatte so ein bisschen gehofft, als Antwort kommt, naja, man kommt auch auf euch mittlerweile zu, damit ihr quasi in dem Laden vertreten seid.
Ja, selbstverständlich. Also das findet schon auch statt. Gerade wenn jemand halt sagt, ich gründe einen neuen Store mit einem, ich sag mal, grünen Konzept oder sowas, glaube ich schon, dass wir mittlerweile auch so eine Go-To-Adresse sind, wo man mal anruft. Ne, das würde ich schon so vermuten. Das, was noch etwas fehlt und vielleicht hier aber auch dieser Podcast mit Ansporn gibt, ist natürlich, dass auch mal Geschäfte auf uns aufmerksam werden oder sich dafür interessieren, die es jetzt noch nicht sich klassisch auf die Fahne geschrieben haben, aber sich schon mal überlegen, das ist schon ein interessantes Thema und wenn es da ein Matching Product gibt, dann könnte ich das doch aufnehmen und da meine Produktpalette irgendwie sinnvoll erweitern.
Die Produktpalette, du sprichst es an, sind Sneaker. Kann man denn auch sagen, dass Genesis in Teilen auch in Richtung Running zumindest designmäßig entwickelt hat? Kann man die Schuhe zum Running anziehen?
Ja, das ist natürlich so eine Geschichte. Also theoretisch kann man natürlich alles zum Running anziehen. Und auch im Running, die Experten da selbst, die entwickeln sich ja auch alle paar Jahre neu, wo man wieder sagt, was denn da wichtiger wäre und so weiter. Aber wir haben nicht den Anspruch, da in einen sportlichen Performance zu gehen. Das ist nicht unser Markt. Wir sind ein, wenn man so will, Mode-Label, kein Sport-Label.
Okay, weil ne, manchmal irgendwie, ich habe es im Running-Kontext schon mal gehört, dass ein Kollege auch sagte, okay, ich bin hier mit Genesis-Schuhen gelaufen. Dachte ich, oh, okay, ich dachte, das ist eine Sneaker-Brand. Aber ihr würdet euch eher so in diesem Sneaker-Fashion-Kontext auch ganz klar positioniert sehen, oder?
Also ich würde mal so sagen, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt ernsthaft irgendwie anfangen zu laufen, ich trainiere für, was weiß ich, Marathon oder sowas, ne, würde ich ihm nicht sagen, hey, prima, da habe ich einen Schuh für dich. Ich glaube, da findet man dann doch irgendwie passenderes Angebot. Ich glaube aber auch, dass man den laufen könnte, ohne dass einem hinter die Füße bluten. Das glaube ich nun auch. Ich sag's mal andersrum, was ich immer ganz gut finde, auch da wieder, wir achten weniger auf irgendwelche Prinzessinnen oder Fußballstars oder sowas, die unsere Schuhe tragen, aber ich sehe es immer wieder häufiger mal, dass halt gerade mal Krankenschwestern oder Kellnerinnen unsere Schuhe tragen. Und wer das macht, der ist den ganzen Tag auf den Füßen und unterwegs. Das macht man nicht, wenn die unbequem sind.
Hm, ja, das würde ich wohl auch so unterschreiben, ja. Generell die Zusammenarbeit mit dem Handel. Es ist jetzt auch Sport 2000. Der Podcast ist von Sport 2000. Wie ist die Zusammenarbeit mit Sport 2000 entstanden? Und wie können Händler in diesem Kontext auf euch aufmerksam werden? Wo können sie euch sehen?
Ja, die nähere Zusammenarbeit dahingehend kam oder überhaupt eigentlich so die größere Ausweitung auch mal Richtung Schuhfachhandel kam über die Idee dieses Pureware-Moduls. Ich denke, du hast es gehört und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch. Das war die Idee halt quasi halt Kunden, die sich für die Thematik interessieren, als kompaktes System einfach mal ein Portfolio anzubieten, zu sagen, hier sind schon mal 4 Brands oder so, bestückt die so gemeinsam. Und dann hast du deine grüne Ecke oder sowas, ne? Und das war im Endeffekt jetzt so ein bisschen die Entry-Card, denn es gab natürlich die interessierten Händler, die gesagt haben, ah, prima, mache ich mit bei dem Projekt. Aber auch ist man dann natürlich bei den entsprechenden Messeveranstaltungen vor Ort und dann gibt es Interesse. Und so hat sich das ja auch bis heute entwickelt, dass das Pureware als Gesamtkonzept gar nicht mehr irgendwie eine zwingende Geschichte ist, sondern auch tatsächlich Händler sagen, ey, ich würde aber gerne nur dieses Brand da kaufen, geht das auch? Und das ist selbstverständlich möglich.
Mhm. Das heißt, weil du sagst grüne Ecke, glaubst du, dass sich das quasi in Sneaker-Stores oder in Stores, die jetzt Sneaker vertreiben, eine Sache ist, die sich weiter durchsetzen wird? Wird das wichtiger, auch von Konsumentenseite aus? Wird das quasi gefordert? Der Druck von der Straße, merkt man den? Also bei euch dann positiv? In höheren Absatzzahlen hoffentlich?
Also wenn ich ehrlich bin, weiß ich sogar, dass es so sein wird. Allein schon, wenn irgendwann es halt über irgendwelche juristischen, gesetzgeberischen halt Zwänge so sein wird, dass halt Produkte irgendwie vernünftiger produziert sein müssen und Inhaltsstoffe haben und dergleichen. Also da werden mit Sicherheit Zwänge geschehen. Und wenn man da eben früh dabei ist und sowas, sitzt man da sicherlich in einer besseren Position, als wenn man irgendwann auf einmal dazu stößt. In der jetzigen Situation muss das ein Laden tatsächlich für sich selber eigentlich gerade finden. Ich glaube, es gibt eben ein sehr, sehr gutes und stabiles funktionierendes Segment an Kundschaft, die eben daran Interesse haben und da entsprechend diese Läden aufsuchen. Oftmals aber dann noch die Geschäfte aufsuchen, die da sowieso für stehen. Die Geschäfte, die halt noch nicht ein insgesamt, sag mal, grünes Konzept haben, die müssen das tatsächlich diese Kundschaft da aufbauen. Denke aber auch, das Ganze sollte meiner Meinung nach etwas behutsam geschehen, denn viele Menschen sind zurzeit etwas overdosed. Also ich mache das mal so zugespitzt halt, man hört da mal so einen Kommentar, ja, ja, toll, vegan, mittlerweile steht ja auch auf dem Mineralwasser drauf, das sei vegan und so, ne? Da erfolgt schon eine gewisse Trotzreaktion. Insofern ist es da, glaube ich, halt schlauer zu sagen, ich biete vernünftiges Produkt an und wenn es dann schon mal erstmal gefällt, dann gibt man halt eben als Bonus obendrauf dieses gute Gewissen, wo man sagt, hey, da hast du übrigens nicht nur was Bequemes, Vernünftiges gekauft, sondern eben auch etwas, wo du sagen kannst, hey, das verringert so meinen Climate Impact.
Das wäre quasi ein Verkaufstipp von dir auch, ne? An die zuhörenden Händlerinnen.
Vom Ding. Wir bei Genesis machen es tatsächlich auch so. Es ist in jedem, wenn ich hier so kurz das bewerben darf, also wir machen es so, dass in jedem Schuhkarton halt nochmal eine Karte ist, wo draufgeschrieben ist, quasi halt auch, woraus dieser Schuh besteht. Mit der Idee, dass sich Sabine kauft einen Schuh, weil sie einfach sagt, ach, der hat mir gefallen, die Farben sind toll, der ist bequem, der Preis hat gepasst, was auch immer. Und dann zu Hause diesen Schuh auspackt und dann sagt so, ach, guck mal, daraus ist der gemacht und das ist da drin und dergleichen. So, dann nochmal so quasi on top diese Bestätigung bekommt, oh, das war ja ein guter Kauf. Und sie hat dann etwas auch an der Hand, was sie selber gelesen hat und sich gegebenenfalls merkt, worüber sie spricht. Weil wenn sie dann halt auf Dagmar trifft, die sagt, oi, Sabine, hast du neue Schuhe? Dann so, ja, ganz toll. Und übrigens, hier, die sind hier so aus Ananas und Bambus und sonst wie halt. Dann ergibt das so eine Mundpropaganda, die man dadurch aktiviert, ohne dass man halt den Kunden so dahin geführt hat oder dahin gepresst hat. Das geschieht ganz zwanglos.
Jetzt sagt man auch immer, die Leute, die auf solche Sachen kaufen, also nachhaltige Sachen kaufen, das sind Besserverdiener. So, habt ihr eine Rückmeldung dazu, wie eure Käufer sich quasi in dieser Hinsicht gestalten?
Kann ich tatsächlich für uns überhaupt nicht unterschreiben. Also ich glaube, auf dem Lebensmittelmarkt ist das eine Geschichte, wo das sehr zutrifft. Da sind die Unterschiede doch deutlich teilweise im Angebot. Aber bei uns, wir haben es ja eben schon angesprochen, bei unserer Preisgestaltung, trifft da überhaupt nicht zu. Also sicherlich ist es nicht das allerunterste Segment, aber wir sind da in völlig kommerziellen, breiten Preislagen. Ich meine, es geht los ab 109 Euro für einen Schuh. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man sagt, das ist nur noch für Besserverdienende, und endet bei 199 Euro. Allerdings kriegt man dann ja auch einen handgenähten Schuh in Spanien gefertigt, aus deutschem Bioleder in Deutschland gegerbt und so weiter. Also auch da wären ja sonst Vergleichsprodukte halt deutlich teurer. Und ab da würde auch erst sowas wie Luxus, glaube ich, anfangen.
Mhm. Wenn jetzt ein Händler, eine Händlerin euer Produkt interessant findet oder die Kollektion interessant findet, wie unterstützt ihr die? Also welche Informationen gebt ihr denen mit? Gibt es Schulungen spezieller Art? Hol uns doch mal da an dem Punkt ab, bitte.
Mhm. Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn, das ist ja dann auch hauptsächlich mein Job, oder zumindest in meinem Gebiet, das ist das Größte, dass ich ja auch schaue, ob ein Kunde passt, ein Kunde Interesse hat oder nicht. Und insofern wird er natürlich da im Rahmen über die ganze Brand informiert, so wie ich jetzt dir gegenüber, beziehungsweise den Zuhörenden hier im Podcast, ein Brand erkläre. Das ist aber dann natürlich nur der Einkäufer oder Besitzer. Halt, da gibt es ja noch mehr Leute. Entsprechend muss man das Ganze noch ein bisschen unterstützen, oder ich halte das für richtig. Dafür gibt es halt etwas an POS-Material, was man halt hinstellen kann, also erklärendes Material zum Aufstellen, zum Dekorieren. Natürlich haben wir halt entsprechende, wie sagt man, also in eine Dropbox im Endeffekt, wo man sich nochmal alles nachlesen kann. Also muss jetzt kein Markenname sein, kann irgendwas sein, also irgendein Datenspeicher, auf den man zugreifen kann. Und auch biete ich das immer sehr gerne an, dass ich halt in Geschäfte komme und da nochmal mit dem Personal spreche und ja quasi Schulungen mache. Wobei ich Schulungen etwas hochtrabend immer finde. Ich sage gerne lieber immer Markenvorstellung, damit Leute wissen, ach guck mal, so sehen Menschen aus, die sowas machen. Und das ist die Idee dahinter. Es geht nicht darum, halt, dass die Leute dann irgendwie wie Vokabeln auswendig lernen müssen, wie viel Gramm CO2 die Produktion von diesem Schuh waren oder von jenem oder so etwas. Es geht da eher, glaube ich, um ein Grundgefühl, ein Grundverständnis dafür, da etwas Gutes zu tun.
Und welche Anforderungen muss ein Geschäft erfüllen, damit Genesis-Schuhe dort in den Regalen landen letztlich?
Ja, also Licht und eine Tür wären schon mal gut. Okay.
Also wir fangen so weit unten an.
Im Ernst, es gibt da kein ganz festes Raster. Ich denke, es muss halt so wie bei jedes Brand in seinem Positioning darauf achten, halt eben passen, dass das Umfeld geschieht. Also ich kann schlecht jetzt irgendwie sagen, ich verkaufe bei Kick oder sowas. Das würde natürlich nicht passen. Aber es ist wichtiger eigentlich, dass ein Laden versteht, wofür wir stehen, und das dann auch eben entsprechend vernünftig und interessiert halt verfolgt und präsentiert. Auch in der Breite. Ich habe tatsächlich die kleine, sehr engagierte grüne Boutique, die halt vielleicht nur 3 oder 4 Modelle schreibt, aber insgesamt in ihrem Laden auch nur 10, 11, 12 Schuhe hat. Das geht genauso wie halt natürlich jemand, der halt hunderte Modelle hat, aber dann entsprechend natürlich auch uns als Marke etwas breiter dann präsentieren müsste, damit man dort nicht untergeht. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass das Umfeld als solches stimmt und das Engagement des Ladens da ist. Also was wenig angenehm ist, ist halt, wenn einfach nur Leute sagen so, ich habe mal gehört, das ist irgendwie was, kann ich da nicht auch mal so ein bisschen was reinkaufen oder so. Das ist nicht der richtige Weg. Am Ende sind wir selbstverständlich eben auch eine Marke und nicht nur ein Produkt.
Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen den Status quo abgeklärt bislang. Lass uns aber ein bisschen in die Zukunft schauen. Also was erwartet denn Interessierte von eurer Marke, von Genesis? Und auf was kann man sich freuen? So nahe Zukunft und ein bisschen noch weiter in die Zukunft schauend.
Ui, das ist natürlich jetzt eine gute Frage, die ich auch noch nicht beantwortet habe. ich könnte jetzt platt sagen, es bleibt spannend. Stay tuned. Tatsächlich sehr viel mehr wird mir nicht dazu ausfallen. Also ich weiß schon, auch im Ausblick auf nächstes Jahr, so in der Modellpalette gehen wir ein paar sehr spannende Wege und schauen uns da neue Dinge an. Aber ansonsten ist es tatsächlich eigentlich nur ein Weiter. So, es ist ein sehr, sehr vernünftiges, organisches Wachsen mit guten Partnern zusammen, sauber ausgewählt, nicht überdistributiert und in Gestaltung von Design, Preis, Quality, alles halt etwas, wo man eigentlich nur weitergehen kann. Also da gibt es gar nichts so großartig, wo man sagen müsste, oh, in Zukunft werden wir was anderes machen. Also was es nicht geben wird in naher Zukunft ist von Genesis, keine Ahnung, Autos. Also nicht von uns zumindest oder irgendwas. Naja, wir bleiben da bei unserem Leisten, wie man so sprichwörtlich sagt, und verfolgen den Weg konsequent weiter. Gucken halt etwas, das vielleicht noch halt, wir sind sehr interessiert daran, mehr Übersicht in diesen Zertifikate-Dschungel zu bringen. Das ist eine große Schwierigkeit, weil jeder Hinz und Kunz kann ja mittlerweile sich irgendeinen Zettel dranhängen und sagen, oh, jetzt sind wir aber irgendwie hier toll sustainable. Das wäre auch ein großer Wunsch, wenn es da halt mehr Klarheit gibt. Und das supporten wir auch. Aber ansonsten einfach weiter so. Es gibt ja auch keinen Grund, da was zu ändern. Läuft ja eigentlich sehr gut.
Okay. Und weil du ja mit sehr viel Passion mit deinem Kollegen reingestartet bist in diese Unternehmung, so, hast du einen persönlichen Wunsch, wohin sich das entwickelt? Ich habe eben zum Beispiel schon mal angesprochen, dass es nur gemeinsam geht. Aber das klingt auch manchmal so plakativ. Ja, aber trotzdem ist es immer ein Wunsch, aber manchmal passiert es trotzdem zu wenig und an anderer Stelle passiert es, ohne dass drüber gesprochen wird. Aber das jetzt zum Beispiel. Hast du einen persönlichen Wunsch, beruflich jetzt bezogen auf die Entwicklung der Marke, auf den Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit?
Ich würde sagen, ganz prinzipiell, ich würde mir wünschen, dass das Thema noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch eben noch mehr Unterstützung natürlich durch den Händler, der es dann den Kunden am Ende näher bringen muss. Das ist ein einfach unglaublich wichtiges Thema, das vielleicht gerade wieder etwas so aus dem Fokus rückt, weil der Rest der Welt ein bisschen verrückt spielt und deswegen in der Prioritätenliste, in der Aufmerksamkeitsliste gerade nicht ganz oben steht. Aber das ändert ja nichts an der Wichtigkeit als solches. Insofern, das Einzige, was ich mir da wünschen könnte, ist, dass tatsächlich eben da noch mehr Leute bereit sind, diesen Weg da mit zu begehen und zu bereiten, damit wir im Endeffekt auch alle etwas davon haben.
Das würde ich sagen, kann man so stehen lassen. Danke, Franz. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen für diesen Podcast. Danke für deine Zeit und die Insights zu Genesis.
Ja, vielen lieben Dank. War schön, war nett.
Ja, genau. Und liebe Leute, wenn ihr Fragen habt zu Genesis, wir werden in den Shownotes darauf verlinken, sodass ihr Genesis auch direkt anschreiben könnt. Wenn ihr zum Beispiel Schuhe bestellen möchtet oder direkt Fragen habt an Franz und das gerne machen, dann gebe ich noch einen Ausblick auf die nächsten beiden Episoden. Hier berichte ich dann von der Sport 2000 Outdoor Experts Messe XUM5 in Mainhausen. Da sind wieder spannende Interviewgäste angefragt. Das kann ich soweit schon versprechen. Und ja, folgt uns gerne, abonniert diesen Kanal und dann seid ihr immer dabei, wenn wir auch in zukünftigen Episoden weitere spannende Themen rund um Innovation, Materialien, Produkte und Verkaufstipps aus der Welt der Sportindustrie besprechen. Ja, und solltet ihr Fragen zu dieser Folge oder Anregungen zum Podcast haben, dann schreibt auch gerne das Green Vision Team an unter green.vision@sport2000.de. Ja, dann danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Franz.
Ciao, Ralf. Ciao, Zuhörer.